Ich hatte schon angedeutet, Gottes Wort, die Verlässlichkeit von Gottes Wort, überhaupt, dass Gott mit uns redet, das ist eigentlich so mein Lebensthema. Das überhaupt erstmal so unter die Füße zu kriegen, war vielleicht die Hauptmotivation, überhaupt Theologie zu studieren. So diese Frage, warum sollte ich gerade diesem Buch glauben und nicht, keine Ahnung, menschlichen Ideologien oder dem Koran oder, ne, gibt ja auch gute, nein, nicht gute, aber andere Alternativen dazu, ist die Bibel verlässlich? Und dann eben auch, wozu brauche ich die Bibel? Wir haben in der Bibelschule eine Bibelausstellung, mit der wir oft unterwegs sind. Ich nutze die gerne auf Einsatzwochen, wo wir dann mit einer Gruppe Schüler so für eine Woche irgendwo in der Gemeinde sind und Projekte machen. Und da liebe ich es, ja, die Bibelausstellung mitzunehmen und die zu nutzen. Und ich habe noch die letzte gut vor Augen, wo wir in Kulmbach in einer Schule waren, einem großen Gymnasium, mitten in der Aula, wo das Leben tobte, jedenfalls wenn kein Unterricht war, hatten wir also diese Ausstellung aufbauen dürfen und alle Klassen durchführen können, bis auf die Abi-Klasse. Und wir durften auch Unterricht machen über die Verlässlichkeit der Bibel. Großer Bahnhof, der Landrat kam und natürlich auch Presse. Und dann nimmt mich eine Reporterin beiseite, interviewt mich und sie stellt irgendwie eine Frage, die ging so in die Richtung, wozu die Bibel eigentlich? Da war ich noch nicht so gut vorbereitet auf die Frage. Aber es würde mir nicht nochmal passieren, habe ich gedacht. Jetzt, wenn sie mir das Mikro unter die Nase halten würde, würde ich einfach sagen, zur Orientierung und zur Rettung. Wozu brauche ich die Bibel? Zur Orientierung und zur Rettung. Und ich würde hoffen, dass sie nachfragt, wie meinen Sie das? Wenn sie es nicht tut, würde ich schnell noch hinterher schieben, wenn Sie einen Moment Zeit haben, würde ich es Ihnen gerne erklären. Warum Orientierung? Warum zur Rettung? Ich würde anfangen mit Sprüche 29, Vers 18. Wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wild und wüst, aber wohl dem, der auf die Weisung achtet. Von was für einer Offenbarung ist hier die Rede? Natürlich ist hier die Rede von der Offenbarung des lebendigen Gottes, der die Welt geschaffen hat. Von dem Gott, hier natürlich dem Gott Israels. Und jetzt könnte man sagen, okay, das steht wo in der Bibel? Wie vertrauenswürdig ist das denn jetzt? Die Bibel sagt doch, doch, also ich bin wichtig, ich Bibel. Ja, wo Offenbarung, wo also die Bibel nicht bekannt ist oder wo sie bewusst ignoriert wird, da geht es drunter und drüber im Volk. Und wo die Bibel beachtet wird, da läuft's gut mit einem Volk. Naja, das ist ja schon ziemlich Eigenwerbung. Warum sollte ich der Bibel das glauben? Mercedes, Amazon, Maggi würden auch alle sagen, ohne uns geht die Welt unter. Denen glaube ich das eher nicht. Warum sollte ich diese Eigenwerbung der Bibel nun glauben? Nun, ich glaube, weil die Geschichte dieser steilen These recht gibt. Und nicht nur die Geschichte, sondern wir finden auch viele Beobachtungen von Menschen, von Wissenschaftlern, Journalisten, von Menschen, die jetzt gar nicht einen besonderes christliches Interesse haben, die das trotzdem mit ihren Beobachtungen und Äußerungen unterstreichen würden. Ich glaube, dass man außerhalb der Bibel, wenn man einfach das Leben betrachtet und die Gesellschaft und das eigene Leben, dann wird man eine Menge Bestätigung finden. Es ist wahr, wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wild und wüst, aber wohl dem, der auf die Weisung achtet. Ich würde gerne jetzt so ein Beispiel nach dem anderen aneinanderreihen und anfangen mit Immanuel Kant. Der gehört wahrscheinlich zu den weltweit einflussreichsten Philosophen, ja wahrscheinlich aller Zeiten. Immanuel Kant gehört so zur Elite, ist so die Speerspitze der Aufklärung. Er hat sich über die wesentlichen Fragen Gedanken gemacht, hat die mal in vier Fragen zusammengefasst. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Und was ist der Mensch? Dieser Mann war kein religiöser Träumer. war auch weit davon entfernt, sich von der Kirche bezahlen zu lassen für kirchengenehme Äußerungen. Ganz im Gegenteil, man nennt ihn den Zertrümmerer aller Gottesbeweise. Also bis zu ihm ging man eigentlich davon aus, dass Gott sich beweisen ließ, wenigstens so die kirchliche Welt. Und er hat einen Beweis nach dem anderen philosophisch zertrümmert, hat gesagt, das ist in sich nicht logisch haltbar. Wow. Er selber war Protestant, aber ebenso diese Beweisbarkeit Gottes, die störte ihn. Dann aber hat er ein weiteres Buch geschrieben von der praktischen Vernunft und kommt natürlich auch auf Moral zu sprechen. Für ihn waren Autoritäten, ich sagte ja Aufklärung, waren Autoritäten wie König, Adel, aber auch die Kirche waren abgemeldet. Die Autorität im menschlichen Leben, im Zusammenleben, in der Gesellschaft war der Verstand. Und irgendwie musste er auch Moral begründen und tut das auch in seinem Buch. Allerdings sagt er, wir brauchen einen kleinen Baustein, ohne den funktioniert Moral nicht. Und so kommt er zu der Aussage, es ist moralisch notwendig, das Dasein Gottes anzunehmen. Wie soll der Mensch moralisch handeln? Was ist überhaupt irgendwie der Maßstab? Nun, das absolute Gute war für ihn der Maßstab, aber das kann der Mensch nicht realisieren. Es muss irgendwo dieses absolut Gute realisiert werden. Und das hat er zusammengefasst in dem Begriff Gott. Wenn dieser Baustein fehlt, bricht Moral und jeder Sinn und jede Basis für Moral in sich zusammen. Und von daher muss man Gott einfach annehmen. Der, der auf der einen Seite die Gottesbeweise zertrümmert, führt so quasi durch den Nebeneingang, ja, vielleicht nicht einen Gottesbeweis an, da würde er sich gegen wehren, aber zumindest einen Hinweis darauf, dass es Gott geben muss, wenn Leben funktionieren soll. Fand ich äußerst interessant. Würde es diesen Baustein Gott nicht geben, würde das Volk wüst und wild. Es ist moralisch notwendig. Sonst würde Leben konsequent zu Ende gedacht im Chaos enden. Den Beweis dafür, dass Kant nicht so ganz schief lag, liefert ein Kollege etwas später. Nämlich Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Er kommt zu dem Ergebnis, ohne Gott haben wir das absolute Nichts. Man nennt das Nihilismus. Er lässt in einem seiner Bücher einen Narr auftreten, der da sich ein bisschen merkwürdig verhält und rumschreit, Gott ist tot. Gott bleibt tot. Und wir haben ihn getötet. Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder, das Heiligste und Mächtigste, was die Welt bisher besaß? Es ist unter unseren Messern verblutet. Er lässt da einen Narr auftreten, aber ebenso im Sinne von einem Hofnarr, der sich trauen darf, das Unerhörte zu sagen, ohne gleich geköpft zu werden. Aber eben mit diesem Kern Wahrheit drin. Natürlich hat niemand wirklich Gott ein Messer in die Brust gestochen. Das will er damit nicht sagen. Aber die Idee an Gott ist gestorben durch Aufklärung, durch den menschlichen Verstand, durch Wissenschaft, wie sie bis dahin bestand, war es laut Nietzsche überhaupt nicht mehr möglich, an einen Gott zu glauben. Gott ist tot. Der Gedanke Gott ist gestorben. Aber eben Nietzsche fällt auch auf, dass damit alles zusammenfällt. Kein Sinn, keine Wahrheit, kein Ziel. Leben ist das absolute Fallen, endlose Fallen in ein Nichts. Und das hat er dann mit Kollegen wie Feuerbach und anderen gemeinsam, die das so entdeckt haben. Aber das kann man gar nicht leben. Das lässt sich ohne Gott, kann ich gar nicht konsequent nichts leben. Niemand würde sagen, es gibt keine Werte. Ja, und es ist alles erlaubt. Das kann man zwar theoretisch formulieren, aber spätestens, wenn einer mir mein Auto klaut, würde ich sagen, das darf der nicht. Hallo, warum das denn nicht? Es gibt doch nichts, was ihn davon abhalten sollte. Nicht mal einen Maßstab, an dem gemessen werden könnte, ob das gut oder schlecht ist. Und. Also wenn man mal konsequent zu Ende denkt, das ist nicht lebbar. Und das hat auch Nietzsche erkannt und hat versucht, den Nihilismus zu überwinden. Und kommt dann in seinem Buch Also sprach Zarathustra zu einer Art Prediger, der jetzt erkannt hat, wie es wirklich geht, und lässt ihn Thesen raushauen, wo er von der Umwertung aller Werte spricht, vom Willen zur Macht und vom Übermenschen. Er tritt auf und sagt, ja, habt ihr es noch nicht mitgekriegt? Gott ist tot. So, jetzt ist da eine Stelle vakant. Wer übernimmt diesen Job? Wir. Der Mensch muss den Job Gottes übernehmen. Jetzt muss eben der Mensch Gott werden und sich quasi zum Übermenschen steigern. Unfreiwillig, und wir ahnen es schon, liefert er hier eine Steilvorlage. Im Unterricht würde ich jetzt fragen, für wen? Hier beantworte ich selber. Sein Buch taucht im Grabgewölde des Tannenberg-Denkmals auf. Das war so eins der Heiligtümer der Nazis. Und es taucht dort zusammen mit drei Büchern auf. Also sprach Zarathustra, der Mythos des 20. Jahrhunderts und Mein Kampf. Die drei zusammen bilden sozusagen die Bibel des Nationalsozialismus. Übermensch, Wille zur Macht, Umwertung aller Werte. Das war nicht ganz freiwillig von Friedrich Nietzsche. Er hätte sich auch dagegen gewehrt, da so zu instrumentalisiert zu werden. Aber eigentlich war das nur die logische Konsequenz aus dem, was er gesagt hat. Man könnte es auch kurz zusammenfassen mit einem Zitat, das Dostojewski zugesprochen wird: Wenn Gott nicht existiert, ist alles erlaubt. Das ist im Prinzip nur anders ausgedrückt, was wir gerade in den Sprüchen gelesen haben. Wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wild und wüst. Leben ist nicht möglich. Okay? Aber heißt das dann positiv, dass da, wo die Bibel bekannt ist und gelebt wird, respektiert wird, wo biblische Werte eine Rolle spielen in der Gesellschaft, bedeutet das, dass es da besser läuft? Das wäre ja die zweite Aussage hier, die zweite Hälfte des Verses. Und ich glaube, auch das lässt sich nachweisen. Und dazu komme ich zu einem Mann, der mal als der Einstein der Staatslehre bezeichnet wurde. Böckenförde. Und Ernst Wolfgang Böckenförde hat mal eine Rede gehalten, die man das Böckenförder Dilemma oder auch das Böckenförder Diktum nennt. Er sagt, der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen. Natürlich, klar. Würde jeder so sehen. Problem ist bloß, die er selbst nicht garantieren kann. Sprich, wenn wir heute in einer Demokratie leben, die schon seit zwei Generationen funktioniert, dann nicht, weil dieser Staat dafür gesorgt hat, dass die Werte, mit denen wir das aufrechterhalten, bestehen oder auch nur erhalten bleiben. Das muss von irgendwo anders kommen. Ich kann Staat erst darauf aufbauen, auf einem Fundament von Werten, die irgendwo anders herkommen müssen. Wegen Religionsfreiheit, wegen Meinungsfreiheit kann ein Staat keine Werte weder schaffen noch überhaupt erhalten. Und deshalb ist das Teil einer Rede, die er gehalten hat vor einer Gruppe Theologen, und zwar katholischen jungen Theologen. Und es war eine Einladung an diese Theologen: Ihr Lieben, mischt euch in den jungen Staat. Der Staat war noch ganz frisch, 1964. Der Zweite Weltkrieg lag noch allen in den Gliedern. Und die katholische Kirche war noch ein bisschen so am Schwanken und am Überlegen, wollen wir uns in so ein Projekt Demokratie wirklich reinbringen, weil die katholische Kirche an sich ja zunächst mal eher nicht demokratisch ist und das nicht unbedingt ihre ersten und höchsten Werte sind. Aber hier werden diese jungen Theologen eingeladen, bringt eure Werte ein in den Staat, der Staat braucht eure Werte. Ganz grob gesagt, biblische Werte. Ja? wie biblisch, da müssen wir uns jetzt mal nicht drüber streiten. Von dem Böckenförde aus war das zumindest die Idee, es muss, und wahrscheinlich war ihm das auch egal, von welcher Denomination oder wie auch immer, es müssen religiöse Werte von außen kommen, um diesen Staat überhaupt auf Kurs zu halten. Ansonsten, das wusste Böckenförde, würde dieser Staat ja da enden, wo der erste Versuch mit Demokratie gelandet ist, in Chaos oder in Diktatur. Also hier lädt geradezu ein Staatsmann und Philosoph ein, Leute, wir brauchen eure Werte, eure Weisung. Wir wollen eure Weisung hören, weil wir sonst als Staat nicht existieren können. Und es wird bis heute diskutiert und es ist nicht überwunden, dieses Dilemma. Warum also gerade biblische Werte? Auch das, glaube ich, lässt sich gut zeigen, weil sie sich praktisch wirklich bewähren. Da komme ich jetzt mit jemandem, der absolut nicht als Christ verdächtigt werden kann. Er sagt von sich selbst, er sei Atheist. Matthew Paris, Journalist, Buchautor, Politiker eine Zeit lang gewesen. Er ist auch aktiv in einer Hilfsorganisation, in so einem Projekt Brunnenbau in Afrika. Und am Ende des Jahres 2008 schreibt er in seiner Kolumne eine Beobachtung, die er in Afrika gemacht hat. Er ist in Afrika groß geworden. Ja, sein Vater ist viel rumgekommen. Er kennt Afrika von Kindheit an, hat dort auch Missionarskinder kennengelernt und mit ihnen gespielt, hat also eine Idee von Christsein, aber für sich völlig abgelehnt. Jetzt als Erwachsener hat er immer noch eben über dieses Projekt mit Afrika Kontakt, fliegt dorthin und beobachtet etwas, was er in seiner Kolumne verarbeitet. Diese Kolumne hat einen interessanten Titel. Als Atheist glaube ich wirklich. Ja, was denn? Dass Afrika Gott braucht. Ja, das ist jetzt mal interessant. Als ich aus diesem Titel aufmerksam gemacht wurde, habe ich tatsächlich mal 3 Monate die Times abonniert, einfach nur, damit ich an diesen Artikel reinkam. Ja, ich glaube, es war umsonst. Als Lipper guckt man da ja drauf. Also jedenfalls, das war dann das Ergebnis. Es lohnt sich wirklich, diesen Artikel zu lesen. Nur ein ganz kleiner Ausschnitt raus. Wer Interesse dran hat, kann mich mal gerne ansprechen. Ich habe das Original und auch eine deutsche Übersetzung dafür. Da heißt es: Eine Beobachtung, die ich einfach nicht schaffe zu vermeiden, seit meiner Kindheit in Afrika, diese Beobachtung, hat meine wachsende Überzeugung, dass es keinen Gott gibt, in peinliche Verlegenheit gebracht. Atheisten sind der Überzeugung, es gibt keinen Gott. So, aber das ist jetzt mal richtig in Schwierigkeiten geraten. Säkulare Projekte, also solche, die ohne Religion auskommen wollen, säkulare Projekte allein werden nichts nützen. In Afrika verändert das Christentum die Herzen der Menschen. Es bringt, Achtung, eine geistige Umwandlung und jetzt die Wiedergeburt ist real. Dieser Mann hatte Kontakt zu Missionaren und zu Missionarskindern und die haben ihm bestimmt auch vom Evangelium erzählt. Wenn er hier diesen Begriff Wiedergeburt gebraucht, weiß er, was er tut. Ja, und meint auch, was er tut, was er sagt. Die Wiedergeburt ist real, die Veränderung ist gut. Schwarze und weiße Christen, die in Afrika arbeiten, heilen die Kranken, lehren die Leute lesen und schreiben. Wenn denn nun der Glaube notwendig ist, um die Missionare zum Helfen zu motivieren, na ja, dann gut. Aber was zählt, ist die Hilfe, nicht der Glaube. Aber das entspricht nicht den Fakten. Glaube bewirkt mehr als nur, den Missionar zu motivieren. Er wird auch auf seine Schäfchen übertragen. Das ist der Effekt, der so immens viel ausmacht und an dessen Beobachtung ich nicht vorbeikomme. Und dann beschreibt er den Unterschied von solchen, die in seinem Projekt mitarbeiten und in der Mittagspause sich mit ihrer Bibel zurückziehen oder am Montagmorgen von den Gottesdiensten berichten und die dies nicht tun. Er sieht den Unterschied und er sagt, mit Material und Know-how kommen wir nicht weit, es muss eine innere Veränderung sein und er beobachtet gerade diese als ja regelrecht notwendig für Afrika. Afrika braucht Gott. Und dass das nicht nur eine Einzelbeobachtung ist und zufällig nun gerade in seinem Projekt oder so, zeigt eine wissenschaftliche Studie. Seit 20 Jahren ungefähr forscht Woodbury als Professor für Soziologie und Politik, an dieser Frage, gibt es einen Zusammenhang zwischen protestantischer Mission in einem Land in der Geschichte und wie das Land heute wirtschaftlich und politisch aussieht? Und er sagt, ja, ganz eindeutig, ja. Und er fing in Afrika an und ist dann so einmal den Globus rumgegangen, konnte das nachweisen. In einem wissenschaftlichen Magazin habe ich einen Artikel gefunden, in dem es heißt, also die Überschrift ist, die missionarischen Wurzeln der freien Demokratie. Also genau das, was Böckenförde da gesagt hat, wir brauchen diese Werte, um wirklich einen sicheren Staat und einen funktionierenden Staat erhalten. Er kann das nachweisen, wo solche Fundamente gelegt wurden, da gibt es heute stabilere Demokratien und Wirtschaften. Ich zitiere hier mal aus dem Abstract, das ist so eine Art Zusammenfassung am Anfang von so einem Artikel, um zu gucken, interessiert mich das überhaupt? Und das habe ich dann übersetzt. Dieser Artikel zeigt historisch und statistisch, dass, ich habe das jetzt mal evangelistische, man könnte auch sagen evangelikale Protestanten, er nennt sie Conversionary Protestants, also Protestanten, die auf Bekehrung hinarbeiten, also dass evangelikale Protestanten die Entstehung und Verbreitung von stabilen Demokratien in der ganzen Welt stark beeinflusst haben. Er weist nach, dieser Artikel, dass evangelistische Protestanten ein entscheidender Katalysator für die Entwicklung und Verbreitung von Religionsfreiheit, Schulbildung für alle, Massenprintmedien, Zeitungen, gemeinnützige Organisationen und Kolonialreformen waren und dadurch die Voraussetzungen für stabilere Demokratien schafften. Wow. Und er ist da lustig weiter am Forschen. Ist ja mittlerweile schon ein paar Jährchen her, dieser Artikel. Und da gibt es keine Gegenforschung zu. So nach dem Motto, nee, das hat er sich nur aus den Fingern gesogen. Ist jetzt auch nicht verdächtig als einer, der für eine Kirche oder für eine Missionsgesellschaft das erforscht hat. Das ist eine vom amerikanischen Staat ins Leben gerufene Organisation, entstanden nach eben 9/11, also als die Twin Towers von Islamisten zerstört wurden durch zwei Flugzeuge. Also erstmal unverdächtig, politisch, gar nicht religiös motiviert seine Forschungen. Und es geht hier dabei um Missionare, die jetzt nicht als im Kielwasser der Kolonialisten oder im Auftrag der katholischen Kirche kamen, um jetzt ein System zu etablieren, sondern solche, die mit Bibel in der Hand meine Verantwortung vor dem lebendigen Gott deutlich gemacht haben. Eben biblische Werte vertreten haben. Also ich denke schon, dass man hier sagen kann, die erste Aussage wurde ziemlich deutlich, ein Volk wird wild und wüst, wo keine Offenbarung ist. Und ich glaube auch die zweite Aussage ist gut belegt, auch von Leuten, die gar kein persönliches oder geistliches Interesse daran hätten. Ja, auch biblische Werte, gerade biblische Werte sind sehr, sehr hilfreich zur Orientierung für eine Gesellschaft und für den Einzelnen. Kommen wir zum zweiten und viel wichtigeren Punkt, die Rettung. Dazu ist Gottes Wort geschrieben. Dazu haben wir es in Händen. Und dazu lesen wir eine Stelle, die wir vermutlich gut kennen, aus Römer 1, die Verse 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die alle rettet, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben, in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das scheint zunächst mal schwieriger zu belegen zu sein mit Beobachtungen außerhalb der Bibel. Aber ich glaube, auch das geht. Gucken wir uns mal genauer da an, was da gesagt wird. Dann wird hier ja ausgedrückt, dass eigentlich jeder, oder wird von einer Notlage gesprochen. Ja, in irgendeiner Notlage muss man ja sein, um gerettet zu werden. Und was soll das für eine Notlage sein? Wenn wir zu Römer 3, Vers 23 gehen, wird dort behauptet, dass alle vollkommen in Sünde gefallen sind und verloren sind. Sünde ist die Notlage. Naja, können wir Sünde nachweisen? Also zunächst mal glaube ich, jeder weiß von sich selbst, wo er Sünder ist. Aber kann man es objektivieren? Naja, man könnte mal so eine Checkliste machen. Nehmen wir einfach nur die 10 Gebote sozusagen als Checkliste für bin ich Sünder oder nicht. Nehmen wir gleich hier, Gott ist mir wichtiger als alles andere. Erste Gebot. Jo, Checkmark. Echt jetzt? Wirklich? Wichtiger als alles andere? Denk nochmal nach. Naja, vielleicht nicht immer. Hab noch nie gelogen. Auch eins der 10 Gebote. Mal melden, für den wir hier einen Checkmark machen könnten. Okay, sind alle schüchtern. Oder alle Sünder. Hab immer meine Eltern geehrt. Naja, vor der Pubertät kann man das vielleicht gerade noch so sagen. Aber, oder bevor sie alt werden und pflegebedürftig, kann man das vielleicht noch sagen. War nie neidisch. Ja, das sind noch nicht mal die 10 Gebote, das ist nur noch so eine kleine Auswahl daraus. Ja, sind wir uns einig, wir haben eine Notlage, wir sind Sünder, wir brauchen Rettung. Dafür ist Jesus gekommen. Um meine Notlage, mich aus meiner Notlage herauszuholen. Zwischen Weihnachten und Ostern ist Jesus Mensch geworden, hat unser Leben gelebt, in unsere Situation hineingekommen, hat unsere Sünde ans Kreuz getragen und ist auferstanden als Beweis, als Zeichen dafür, er ist Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Jesus ist der Retter und er hat meine Notlage auf sich genommen. Und darum, der daran glaubt, der das für sich in Anspruch nehmen kann, ja, Jesus ist für meine Schuld gestorben, darum darf ich leben. Das ist genau das, wovon Römer 1 hier spricht. Das ist die Kraft, die selig macht, die rettet jeden, der daran glaubt. Dieses Vertrauen nennt die Bibel eben Glauben. Ich vertraue darauf. Und es führt mich zu einer anbetenden Beziehung zu Gott. Und es verändert mein Leben. Und da zeigt sich dann wiederum etwas, was man beobachten kann. Ja? Wenn es eine Kraft ist, die rettet, dann muss ja auch das veränderte Leben sichtbar werden nach außen. Und da lade ich ein, sich einfach mal umzugucken, ob wir Christen kennen, bei denen wir das neue Leben wirklich beobachten können. So wie der Atheist sagen kann, bei meinen eigenen Mitarbeitern in meinem eigenen Projekt habe ich den Unterschied sehen können von denen, die als Christen unterwegs waren und die, die nicht als Christen unterwegs waren. Können wir den Unterschied sehen? Sehen andere den Unterschied an uns? Bewahrheitet sich Gottes Wort, dass es eine verändernde, eine rettende Kraft ist? Also ich sehe da schon gute Beispiele. Ein richtig, richtig gutes Beispiel habe ich mitgebracht. Und das ist ein Pastor aus Mexiko. Er war Terrorist, ja, linksradikaler Terrorist in Drogen und also so richtig, richtig, richtig tief im Sündenpfuhl. Und er berichtet, wie er zum Glauben gekommen ist und wie sich das dann ausgewirkt hat. Und da schauen wir doch mal zu.
Ich bin Politiker gewesen. Ich bin Schatzmeister der Gemeindeverwaltung gewesen. Ich hatte alles verloren.
Er ist dann ins Gefängnis gekommen, er ist erwischt worden.
Ich verstand nicht, dass Gott mich durch seine Gnade innerhalb von 3 Monaten rausgeholt hatte. In mir ist alles voller Hass, voll Rachgier. Ich will denjenigen töten, der mich ins Gefängnis gebracht hat. Ich schlafe nachts nicht. Ich wandle wie ein Verrückter im Haus herum, habe Kopfschmerzen und Knochenschmerzen vor lauter Hass. In meinem Kopf töte ich diesen Mann aber 1000 Mal. Dann besuchte mich meine Genossin der Liga des 23. September. Sie war Befehlshaberin dieser kriminellen Vereinigung gewesen und inzwischen Christin geworden. Sie brachte das Evangelium zu mir nach Hause. Ich war Kommunist. Ich glaubte nicht an Gott. Aber jene Frau kommt und erzählt mir von Christus. Sie sagt, nimm Christus an. Ich sage, ich kann nichts annehmen, das ich nicht kenne. Etwas, das nicht existiert. Warum? Weil ich vom Kommunismus geprägt bin. Dann sagt sie, kannst du dir vorstellen, ein Gebet zu sprechen? Aber du musst es von ganzem Herzen machen. Ich sage, das kann ich machen, aber ich weiß jetzt schon, in meinem Leben wird eh nichts passieren. Aber beim Beten spüre ich plötzlich etwas, das ich bisher noch nie erlebt habe. Dieses ehrliche Gebet ergriff mich tief in meiner Seele, meinem Geist und meiner Person. Ich komme in mein Zimmer, fange an zu heulen. Ich kann es nicht aufhalten. Angezogen schlafe ich schließlich erschöpft ein. Als diese Frau kam, zeigte sie mir Christus in meinem Leben und zeigte mir, dass Christus mir all meine Sünden vergeben hat. Ich spürte diesen Frieden in meinem Herzen. Da konnte ich dem vergeben, der mich verraten hatte. Am nächsten Morgen wachte ich angezogen mit Frieden in meinem Herzen auf. Dann sagte ich zu meiner Frau, Gott existiert wirklich. Ich spüre Frieden in meinem Herzen. Ab heute werden wir Gott dienen. Und dann begannen wir Gott zu dienen. Wir wussten nichts von Christen, nichts von Pastoren, nichts von christlichen Kirchen. Gar nichts. Wir fingen einfach an, Leute zum Bibellesen einzuladen. Dort las ich, wie Jesus den Bedürftigen hilft, für Kranke betet, Brot verteilt, es dem Hungrigen gibt und all das. Ich sage, das ist doch genau das, was wir auch schon immer tun wollten. Und so haben wir ein erstes Gemeinschaftszentrum gegründet, mit unseren eigenen Mitteln. Wir haben sozioökonomische Untersuchungen gemacht, um herauszufinden, wer wirklich Hilfe braucht. Kinder, Mütter, Arbeiterinnen in der Textilfabrik, Prostituierte, Alleinerziehende, die arbeiten gehen und deren Kinder alleine zu Hause sind und nicht zur Schule gehen. Wir begannen ihnen Bibelunterricht zu geben und sie zu unterrichten. Es hat sich viel geändert dadurch. Kinder, die dazu bestimmt waren, Straftäter zu werden, Drogenhändler zu werden oder sogar selbst drogenabhängig zu sein, haben mit unserer Hilfe einen guten Weg eingeschlagen. Die Mütter dieser Kinder konnten wir für Christus gewinnen. Warum? Weil sie ihre Kinder sahen. Wir zeigen diesen Menschen die Liebe Christi und so haben wir es geschafft, unser Umfeld positiv zu beeinflussen.
Wozu brauche ich die Bibel? Genau dafür. Zur Orientierung und zur Rettung. Amen.